Guten Morgen euch alle. Wir freuen uns auch über alle Gäste, die heute Morgen hier sind. Männer, die von weit her gekommen sind. Einige auch das erste Mal bei uns. Wir freuen uns darüber. Ich möchte mich bei Jörg und seine Brüder bedanken, dass ich nicht nur mit dabei sein konnte zum Wochenende und auch mitgedient habe, sondern auch heute Morgen. Ich freue mich darüber. Ich habe den Männern gesagt, wenn es etwas in meinem Leben, was mir Freude macht, das ist einfach von Jesus zu erzählen. Das ist die frohe Botschaft. Von dem zu erzählen. Und das ist eine persönliche Sache, der mich geliebt hat. Der für mich zum Knecht wurde, sich erniedrigt hat, bis zum Tod, als Knecht. Und Sünder ans Kreuz genagelt. Wir haben ihn, ich zumindest, habe ihn da hängen lassen. Obwohl ich die Botschaft kannte, habe ich ihn 32 Jahre da hängen lassen. Und ich war nicht besser als diejenigen, die sagten, wenn du Gott bist, steig herab. Wenn du Gott bist, dann hilf dir doch selbst. Aber er ist so selbstlos, dass er auch in diese Verführung schwieg. Und ich schwieg und er schwieg 32 Jahre lang. Bis die Botschaft nicht nur mein Gehirn, das bisschen, was ich habe, sondern auch mein Herz getroffen hat. Und seitdem ist er mein Herr. Wir haben zu Wochenend dieses Thema gehabt. Psalm 23 kennen wir gut. Der Herr ist mein Hirte. Und wem sehen wir? Wir sehen einen Hirte da. Mit seinen Stecken und sein Stab. Lange Haare. Gemütlicher Typ, ein Lieber, der die Schafe immer hinterherläuft. Sie immer zurückholt, nie in Stich lässt. Der sein Leben gibt. Diese Figur, diese Person, die da gestellt wird, für uns Schafe ist der Hirte doch alles. Und wir haben ihn so lieb. Vergessen aber, dass da auch etwas anders mit verbunden ist. Und ohne dem kann er kein Hirte sein. Es ist unmöglich. Der Herr kann nicht dein Hirte sein, wenn er nicht dein Herr ist. Und darum ging es. Und es gilt zu uns zuerst und vor allen Dingen, als Männer. Wir müssen uns den Herrn beugen. Wir müssen uns den Herrn fügen. Und das Thema war Hauptsache Christus. Und das gilt uns Männer. Wir haben den Text gehabt und dieser Text wurde mir gegeben. Und zwar nicht durch irgendeine geistliche Begegnung nachts in meinem Bett oder irgendeine Offenbarung Gottes. Das wurde mir gegeben von meinen Brüdern. Wir laden dich ein. Der Text ist wie folgt. Und daran erkenne ich, dass meine Söhne heute im gewissen Sinn meine Häupter sind. Ich habe einen Haufen Häuptlinge. Und ich freue mich darüber. 1. Korinther, Kapitel 11 und Vers 1. Ich will nur mich annabeln, weil eigentlich, ich bin hier, weil das unser gemeinsames Abschluss ist. Heute wird die Sache abgerundet. Und heute ist die Sache nicht nur für Männer, sondern es ist für uns alle, weil nicht nur die Männer müssen sich den Herren beugen, sondern da gibt es noch drei Dinge, die insgesamt erwähnt werden. Eine Ordnung, die deutlich dargestellt wird in der Schrift, und es ist eine Ordnung, die heute gern liegen gelassen wird. Nicht nur in der Welt wurde es sogar auf den Kopf gestellt, sondern bei uns innerhalb des Leibes Christi lassen wir bestimmte Schriftstellen raus oder verdrehen die Dinge. Ganz bewusst machen wir unsere eigene Übersetzung der Schrift. Da sind führende Theologen und Schriftgelehrten in der christlichen Szene machen eine Bibelübersetzung nach ihren Gutdünken. Sie nehmen die Schrift und verdrehen sie, bis sie passt. Und nicht ich passe mich der Schrift an, sondern die Schrift hat gefährlich mich und mein modernes Denken, die liberale Gesellschaft anpassen, dann es darf nicht wehtun. Es darf nicht hineinpiksen in unser Herz, in unser Gewissen hineinspringen. Das wollen wir nicht. Der Ball wird flach gehalten, bis es so verwässert ist, dass nichts mehr dran ist. Und die Herausforderung, diesen Wunsch, den ich habe, natürlich als wiedergeborener Christ so zu werden wie Jesus, ist weg. Es gibt keinen Maßstab. Ich bin mir selbst ein Maßstab. Und das ist prophetisch von Christus uns vorausgesagt. Es kommt die Zeit, wo der Mensch selbst so eine hohe Meinung von sich selbst haben wird, dass er auf Gott herabschauen wird und Gott Mittel zum Zweck wird. Es brummt, aber hört ihr das Brummen? Mich stört das Brummen nicht. Wie geht's euch? Ist okay. Ohne Brummen. Ich lasse euch, steht da, aber wissen. Paulus, wenn es damals ein Haupt gab in der christlichen Szene, ein Mann, der Autorität und Kraft hatte, das war Paulus. Und Paulus hat sich nicht unterschätzt und nicht überschätzt. Er kannte seinen Platz innerhalb des Leibes Christi damals. Er wusste, wer er ist. Er ist Gott begegnet in Jesus Christus, ist zu Boden gefallen. Von der Herrlichkeit Gottes verblendet, er konnte nicht sehen. Er musste geführt werden. Welch eine Erniedrigung für diesen Führer Paulus, bevor er sich bekehrt hat oder Gott ihm zum Umkehr brachte, war ein Führer. Im Geistlichen, im guten Sinn. Hat er zumindest geglaubt bis dahin. Und dann diese Begegnung mit Christus hat sein Leben verwandelt. Er fiel zu Boden und wurde blind und musste selbst geführt werden. Paulus hat einen langen, schmerzhaften Weg gehabt. Das, was er früher im Fleisch hatte, musste im Geist umgewandelt werden. Und er wurde zum geistlichen Leiter. Und in Demut und in der Barmherzigkeit im Dienst am Gott und seinen Mitmenschen. Und er hat so gedient, dass er die Gemeinde nicht zu Last wurde, sondern hat gearbeitet, Tag und Nacht. Zeltmacher war er. Und er hat da genäht, Zelte genäht. Er war sowieso ein Zeltbewohner. Er war unterwegs sein ganzes Leben für Jesus. Er hatte kein Zuhause. Er war wie sein Meister. Nirgends, wo ich meinen Kopf hinlegen will. Und er kam aus einer reichen Familie. Er war der Vornehmste der Vornehmen. Er hat alles gelassen für Jesus. Und hat ihn nachgefolgt. Und als Zeltmacher hat er sich nur selbst erlehrt. Evangelist. Weltweit. Sondern er hatte genug andere zu geben. Das muss ein Wahnsinnstyp gewesen sein. Aber für mich das Wahnsinnigste ist dabei, dass dieses kleine Würmlein, die Römer haben ihn verspottet und ausgelacht, wie auch sein Meister. Die Juden haben ihn verspottet und ausgelacht. Die wollten ihn niedermachen. Alle Mittel haben sie angewandt, um ihn zu vernichten und auszulöschen. Und wisst ihr, was dabei herausgekommen ist? Dass selbst seine Feinde gesagt haben, die führenden Politiker, die das Römische Reich sagte, dieses Wurmlein, dieser Paulus, dieser Unruhestifter, der dreht die ganze Welt auf den Kopf. Seht ihr, wie Christus, das nicht eine Ermutigung für dich und für mich, in den Schwachen mächtig wird. Das Problem ist, dass wir nicht begreifen, dass wir schwach sind. Das ist die Schwachstelle, dass wir nicht schwach sind. Wir sind nicht ergriffen von unserer Unzulänglichkeit und Schwächheit, wenn wir aus der Gegenwart kommen, Gottes kommen, sondern wir meinen, wir packen es. Wir kriegen es hin. Nee. Paulus hat das. Und das meint er, ich bin der Geringste, ich bin der Größte und alle Sünder. Wenn es einen Schwachkopf gibt, dann bin ich ein Schwachkopf. Und solche Männer und solche Frauen nehmen Gott. Und er verherrlicht sich in ihnen. Die widerspiegeln nicht ihre eigene Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit Gottes. Dieser Haupt Paulus. Ich lasse euch aber wissen, sagt dieser Paulus. Gab kein Mann, der so voller Wissen war wie Paulus. Nicht einer in der ganzen Welt. Er hat alle Philosophen in Athen fertig gemacht mit seinen coolen geistlichen Sprüchen. Ich erzähle euch von den unbekannten Gott und hat ihre Köpfe verdreht. Ihre ganze Theologien und Philosophien, die Griechen, die Künstler, die alles besser wissen, die Philosophen. Und die haben ihn gehasst dafür. Ich lasse euch aber wissen, sagt dieser Paulus, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Und das war unser Thema zum Wochenende. Hauptsache Christus. Christus ist das Haupt aller Männer. Dann kommt ein Teil, was die Frauen lieben. Der Mann aber ist der Diener aller Frauen. Das ist er wohl. In sein Hauptamt ist der Mann hauptsächlich ein Diener. Weil mein Haupt, Christus, mich gedient hat. Und in seinen Dienst hat er meine Liebe und Zuneigung gewonnen. Und wenn wir, und das war unser Thema, nur unsere Frauen lieben würden, wie Christus Epheser die Gemeinde liebt. Oh, wie sehr unsere Frauen sich fügen würden diese Ordnung. Sie haben aber Probleme mit, weil wir nicht Häupter sind, wie Christus es war, weil wir nicht Häupter sind, wie Paulus es war, sondern wir sind Häupter wie die Welt. Wie in der Welt herrschen wir. Und Christus hat gesagt über unsere Frauen, und Christus hat gesagt, das will ich nicht. In mein Reich, wo ich herrsche, in meinem Reich, Petrus, so nicht. So nicht. Steck dein Schwert ein. So nicht. Nicht, aber nicht mit mir. Und wir fragen uns oft auch, Männer in der Leitung, wer ist jetzt Haupt der Ältestenschaft? Ist Christus. Wir können die Frage weitertreiben. Wer ist Christus Haupt? Gott. Ist das Haupt Christi? Wir haben alle Häupter. Wir leben in einer Ordnung, eine gottgegebene Ordnung. Und diese Ordnung ist kostbar und wunderbar. Wie funktioniert das? Wie sollen wir denn als Männer Häupter sein? Indem, dass wir unsere Frauen lieben. Das ist der Schlüssel. Und eine Frau, die geliebt wird, wie Christus die Gemeinde liebt, Mann, die lehnt sich an. Plötzlich hast du eine Frau da, die fällt dir in den Arm. Sie genießt das, sich anzulehnen. Und ich weiß, die Mädchen hier vorne lachen jetzt schon. Ja, so einer suchen wir. Ich kann diesen Spruch, den man hinten auf dem Auto sieht, auch Männer brauchen Liebe. Ich finde das so scheiße. Ich will geliebt werden. Ja klar, ist eine Sehnsucht da. Ja, begreife, wie sehr er dich liebt. Die Liebe Gottes kommt mir aus den Ohren raus. Aus der Nase. Darin lebe ich. Das ist so viel. Ich sage manchmal zu ihm, hör auf, ich kann es nicht mehr aushalten. Meine Frau sagte zu mir, Peter, wenn du da unten bist heute, bleib ruhig. Ich sage, Gabi, ich will es probieren. Ich kann es nicht. Geht nicht. Es gibt diese Ausbrüche, weil ich... Oh, Jesus. Mann. Echt. Wie kann man solch eine Liebe, Geduld, Barmherzigkeit widerstehen? Wie kann man denn noch cool bleiben? Weißt du, und ich weiß, ich bin noch nicht da. Ich habe nicht alles begriffen, aber ich bin heute davon ergriffen. Ich kann nicht alles anders. Der ist so groß, so wunderbar. Das ist nicht die Frage, die wir haben müssen. Auch Männer brauchen Liebe. Das ist Welt, das ist Gedankengut aus der Welt. Ein Kind Gottes weiß, dass er geliebt ist. Und aus dieser Liebe heraus liebt er seine Frau, wie Christus die Gemeinde. Das geht durch die Liebe. In der Welt sagt man, das sagst durch die Blume. Die Bibel sagt, sagst durch die Liebe. Es gibt so viele Frauen hier, die haben Blumen zu Hause. Jede Woche haben sie Blumen. 25, 30 Euro kosten die. Im Winter 45 so ein Strauß. Wisst ihr, aber die werden nicht geliebt. Diese Blumen stehen im kalten Wasser und lassen die Köpfe hängen nach 3 Tagen. Da ist nichts da. Ist es gut, wenn du deine Frau Blumen schenkst, aber sie will keine Dinge haben, sie will deine Liebe haben. So wie du als Mann die Liebe Gottes brauchst und haben musst. Und wenn du meinst, du brauchst es nicht, oh, du wirst deine Frau nie glücklich machen. Nee. Jetzt ist natürlich die Frage, weil wir alle betroffen sind, nicht nur wir Männer und Frauen, sondern auch die ganze Gemeinde. Wie lernen wir, so zu sein wie Jesus, unser Haupt, unser aller Haupt? Er ist der Hirte. Wir sind Schäferhunde, Schafshunde. Er ist der Hirte. Wie können wir dann, so wie er? Jesus sagt in Matthäus, kommt her. Ich will euch lehren, wie es geht. Und das lesen wir in Matthäus 11, 39. Er sagt, kommt her, wisst ihr, er ist zu mir gekommen vor 35 Jahren. Er ist herausgegangen an den Hecken und Zäunen und hat mich abgeholt und hat mich nach Hause gebracht. Er ist damals gekommen, er ist mir so weit entgegengekommen, unvorstellbar. In einen Puff hinein, in eine dunkle Ecke, in meine Finsternis hinein. Er hat sich nicht gescheut, mich anzurühren, ich Dreckschwein. Er ist zu mir gekommen, ich wusste alles, aber ich? Zu ihm gehen, dazu war ich viel zu stolz. Ich bin doch ein Kerl. Er ist zu mir gekommen, hat mich angerührt und hat mich rausgeholt. Er hat alles gegeben für mich. Ich hab's begriffen. Und jetzt sagt er zu mir, jetzt bist du dran, jetzt bin ich dran. Komm. Die Sache ist nicht einseitig. Liebe ist immer zwei. Da gehören zwei. Und da gehört ein ständiges Entgegenkommen. Ich komme meiner Frau entgegen und sie kommt mir dafür 5 Schritte entgegen, weil ich so ein fieser Kerl bin. Weil sie unerträglich bin. Ich mache 1 Schritt und sie macht 5 mit mir mit. Und so ist es auch mit Jesus. Er kommt mir so weit entgegen. Kann ich nicht diesen einen Schritt zu ihm hin machen, wenn er sagt, komm? Der hat dich erlöst. Heute Morgen sagt er zu dir, komm. Die Liebe in dir, die Liebe Gottes muss reagieren drauf. Fordert dich heraus, komm. Komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So lange gesucht, nichts hat mich erquickt. Die perversesten, verdrehtesten Dinge haben mich nicht erquickt. Und es würde schlimmer, um meine Lust zu befriedigen, um meine Lust zu erquicken, habe ich Dinge getan, die kann ich hier nicht formulieren. Nichts kann uns erquicken. Nichts, auch die größten Perversionen, nichts kann uns erquicken außer die Liebe Gottes. Er hat uns geschaffen, dass er uns liebt und Gemeinschaft mit uns hat. Ich will euch erquicken. Hier könnte man sagen, nur ich kann dich erquicken. Es gibt keinen anderen, auch keinen anderen Mann, auch keine Frau. Wir heiraten manchmal und haben dann, ja, sie wird mich erquicken, er wird mich erquicken. Und am Ende sind wir enttäuscht. Warum? Weil wir als Individuen in einer Ehe nicht von Gott erquickt werden, jeder für sich erquickt es. Dann ist die Ehe erquickt. Sie ist... Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist eine der schönsten Worte, die Christus gesprochen hat. Komm zu mir. Nehmet auf euch mein Joch. Christus sagte, mein Kreuz, das könnt ihr nicht nehmen. Stell dir mal vor, du solltest heute Morgen Simon, du solltest jetzt nun Simon Petrus, du solltest Christus Kreuz nehmen und das tragen. Kannst du nicht. Ich krieg schon O-Beine bei der Last meiner Familie. Das Kreuz ist schon schwer. Das Kreuz der Sünde der ganzen Welt vom Anfang um Ende. Wisst ihr, er hat Blut geschwitzt. So schwer war die Last, die Gefäße in seinem Körper. Und das, was wir in seinem Körper sehen, das ist nur so viel. Seine Seele und sein Geist hat er so gelitten. Aber er hat den Körper so gelitten, dass die Gefäße geplatzt sind und er hat Blut geschwitzt. Und das ist klinisch beweisbar. Es gibt sowas. Und unsere Ärztin Sarah nickt. Das ist so. Und es war so. Sein Kreuz können wir nicht tragen. Er bittet gar nicht darum. Er will uns doch nicht quälen. Er spricht vom Joch. Und vom Joch lesen wir im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Und am Joch, vom Joch denken wir nicht viel. Ich bin drauf gekommen durch ein Männerseminar in den USA und ich denke, nee, über das Joch habe ich nie irgendwie richtig gepredigt, zu wenig nachgedacht. Das Kreuz, das hören wir viel, aber sein Kreuz sollen wir gar nicht tragen. Aber ich will doch wissen, was mein Liebhaber Christus von mir will. Was will er? Dass ich sein Joch annehme. Möchte das so gern. Er möchte, dass ich von ihm, er will mein Lehrer sein. Aber im Alten Testament hören wir auch vom Joch, dass Menschen, andere Menschen auferlegen. Und es gibt ein Joch der Unterdrückung und das sehen wir im Volk Israel, in der Geschichte Israels, dass das Joch sehr schwer war. Und ich will ganz kurz hier in 5. Mose lesen über diesen Joch, das unerträglich war. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott das nicht will, dass wir so leiden. Ich leide immer an mir selbst, nicht an Christus. Christus Leiden mitzutragen ist etwas Kostbares, es ist schön, es ist wie Öl. Die Schmerzen sind herrlich. Das Leiden ist Freude, es ist ein Vorrecht, Anteil zu haben an Christi Leiden. Aber zu leiden an meine eigene rebellische Natur, das tut weh. Und in Kapitel 28 von der 5. Buch Mose verheißt Gott sein Volk etwas Positives. Und sagt aber, wenn ihr das nicht tut, dann wird es schwer. Kennt ihr das? Ich kann das mal meinen Kindern. Wenn sie nur hören würden, ging es ihnen gut. Und er sagt in Kapitel 28, 5. Buch Mose, wenn du nur der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, kommet her zu mir und lernet von mir. Nehmt meinen Joch auf euch, denn meinen Joch ist leicht. Meine Last ist nicht zu schwer. Wenn du das ist Vers 1 von Kapitel 28 vom 5. Mose. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst. David sagt, Opfer willst du nicht, fromme Taten willst du nicht, Kollekte willst du nicht, Opfer willst du nicht. Du willst was? Gehorsam im tiefsten meines Herzens. Und das steht hier. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ihr, nicht nur hören, sondern gehorsam sein, tun, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen.
Hier bin ich.
Der Höchste. Rockstar. Wow, 25.000 Leute, die aufstehen und klatschen. Oh, du bist unser Gott. Damit ist es natürlich hier nicht gemeint. Diese Sehnsucht, die wir haben, gesehen und geliebt zu werden, ist natürlich und ist gut. Und Gott will das erfüllen. Er möchte uns segnen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, Frucht davon, von diesem Gehorsam, werden über dich kommen und dir zum Teil werden alle. Wie viel mag das sein? Alles? Lass uns doch darüber philosophieren. Alles ist alles. Alle diese Segnungen. Und dann geht es weiter. Gesegnet, Vers 3, Vers 4, gesegnet. Wir haben keine Zeit so lange. Gesegnet, gesegnet. Gott will segnen. Er möchte nicht, dass wir uns quälen. Er möchte uns keine Schmerzen zufügen. So wie Eltern ihre Kinder, so ein Vater und seine Mutter für ihre Kinder ist, so ist Gott uns gegenüber. Aber in Vers 15 lesen wir, wenn du aber nicht gehorchen wirst, und da steht, tut mir leid, das will ich nicht. Vers 16, 18, 19, verflucht, verflucht, verflucht. Gott verflucht uns nicht, wir verfluchen uns selber. Wir ziehen uns den Zorn Gottes. Wir ziehen den Zorn Gottes auf uns durch Ungehorsam, weil wir nicht in seine Ordnung wandeln. Und dann kommen wir dazu, was da am Ende dabei rauskommt. Jetzt kommen wir zum Joch des Ungehorsams. Vers 48 vom selben Kapitel. Und du wirst deinen Feinde, den der Herr gegen dich schicken wird, dass wir lernen. Es gehört zu Erziehung, dass der Vater uns in der Liebe, mit Tränen in seinen Augen, mit ein schmerzendes Herz, weil sein Herz segnen will, er muss uns aber mal einen Schubs geben, uns züchtigen. Und er schickt, er benutzt seine Feinde uns zum Segen durch dem, dass sie uns mal ab und zu eine gute Tracht Prügel verpassen. Er wird sie schicken. Denn der Herr gegen dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Kalt, hart, schwer. Ein eisernes Joch. Das sagt Gott sein Volk, wegen deren Ungehorsam. Wisst ihr, und ich habe 32 Jahre lang dieses eiserne Joch getragen. Und es hat mich hart und kalt geworden. Ich wurde so wie dieses Joch selbst in meinem Herzen. Gleichgültig andere gegenüber. Menschen waren Mittel zum Zweck für mich. Ich war ein Tier, ich hatte kein Herz. Und das Gewicht zwang mich selbst in den Knien. Das Gewicht, dieses Joch, hat mich zerbrochen. Wisst ihr, und in gewissem Sinn bin ich dankbar dafür. Aber Christus kam und nahm mir dieses Joch weg. So sehen wir im Alten Testament das Joch, das ein Volk, das Volk Israel, auferlegt wurde wegen Ungehorsam. Es gibt aber auch im Neuen Testament das Joch der, kommt junge Leute, kennt das alle, das Joch der, ich war neulich bei Toni, liebe Grüße von Bill und von Toni, war Toni in der Wohnung und er lädt uns ja immer ein zum Essen, wenn wir da sind. Und Jörg hat das gesehen diesmal. Sein Haus ist abgebrannt vor etwa anderthalb, zwei Jahren. Und er hat ein schönes Haus gehabt, sehr gepflegt. Und jetzt führt er mich in sein neues Wohnzimmer hinein. Und an der Wand hängt ein Joch. Ganz groß. Das irgendwie von einem Bauer gekriegt. Und ja, er hat seine Bilder, aber naja, ist Geschmackssache, ne? So ein Joch an der Wand. Er sagt zu mir, es erinnert mich an meine Beziehung zu meiner Frau. Wir sind in einen Joch hineingefügt. Und jetzt wollen wir einfach dieses Joch aus einer anderen Sicht sehen. Es gibt Joch der Ehe. Es gibt aber ein Joch, die Ehelehrer. Galater 5 und Vers 1 für diejenigen, die Notizen machen. Es gibt ein Joch der Ehe, das ist eine tolle Sache, sage ich euch. Ich genieße dieses Joch. Schritt in Schritt zu gehen mit meinen Schnuckiputz. Ihr so nah zu sein. Über diese Nähe sprechen wir zuerst und vor allen Dingen in unserer Beziehung zu Jesus, aber oh, das ist so schön. Wisst ihr, ich will gar nicht raus. Nie. Für mich ist dieser Joch aus Holz, das ist warm und bequem. Ich brauche es. Meine Frau braucht es. Es ist gut, dass er uns in diesen Bund, dieses Joch, es ist ein geistliches Joch, hineingestellt hat. Und ich weiß, fürs Leben, und ich hatte da einen jungen Mann gestern Abend im Gebet, und wir haben so lange gebetet miteinander, gestern Abend, 1,5 Stunden, glaube ich, zusammen gebetet, als Männer. Halbe Stunde Andacht gestern Abend, wie auch heute Morgen, und 1,5, Wahnsinn. Solche Gebetsgemeinschaft. Frauen, ich erzähle euch nicht eins vom Pferd, ihr werdet das merken, wenn ihr nach Hause kommt. Ihr werdet mir sagen, ja, Peter, der Fremde in mein Bett. Ich kenne ihn nicht mehr. Der ist neu geworden. Deswegen hat Jörg ja auch, schickt eure Männer zur Männerfreizeit. Joch der Ehe. Aber lass uns mal zum Joch der Jüngerschaft, Geschwister, und da gehören wir alle hinein. Jeder, der hier sitzt. Er ist zu dir gekommen und hat dich erlöst. Er hat dich heraus aus der Welt und er möchte, dass du von ihm lernst. Die Bibel sagt, unser Lehrer ist wer? Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Klar gibt es Menschen, die eine Lehraufgabe haben, aber die Lehre eigentlich, unser Lehrer ist Gott und Christus durch den Heiligen Geist lehrt er uns. Ständig. Die ganze Woche hindurch. Nicht nur eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde am Sonntag. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Wisst ihr, es gibt keinen anderen Weg zu lernen als im Joch. Ich bin 67 Jahre am Lernen und ich garantiere euch, am besten, am effektivsten ist es ein Bund, wo man hineingefügt wird mit einem Lehrer, der dich liebt. Pädagogen haben mir vor etwa 22 Jahren gute Freunde aus Wuppertal gesagt, die beide Pädagogen, er ist, glaube ich, Studienrat und sie war auch so in der Richtung sogar, beide ein Ehepaar. Erste Sahne als Pädagogen, feine Christen. Sie sagt zu mir, Katrin, Peter, weißt du, warum Menschen lernen und wie sie am besten lernen? Was der Schlüssel zu Lehre ist, dass man weiß, dass der Schüler weiß, dass er geliebt wird. Ich weiß es nicht, ob ihr Pädagogen das gelernt habt. Stefan weiß es. Und er tut es auch. Man sieht es an den Kindern, wie diese kleinen Schlümpfe da, bei den Löwenkindern, die werden so geliebt. Und sie werden verwandelt. Und die beiden sitzen jeden Tag da und merken das selber nicht, wie diese Kinder in 2-3 Jahren umgewandelt werden, weil sie in ein Joch sind. Da ist Gehorsam, da ist Unterordnung. Jeder kennt seinen Platz und keiner weicht aus. Es gibt keiner. Und diese. Noch nicht. Ja, du meinst jetzt deine Frau, oder wie? Laura, es tut mir leid. Laura. Wir fügen uns. Ihr kennt doch ein Joch, oder? Da ist Jesus. Er hat sich erniedrigt. Bis zur Gestalt eines Knechts. Ich will das einfach mal sagen, in aller Achtung und Respekt vor meinem Herrn. Er wird zum Ochse. Und er sagt zu dir, Ochse, komm her. Lern von mir. Und ich bin da mit ihm, in diesem Joch hier. Ich gehe mit ihm. Er setzt den Schritt. Er bestimmt die Richtung. Und er hat das Joch gemacht. Nehme du mein Joch. Was war Christus sein Beruf? Tischler. Tischlermeister. Am Holz genagelt. Und hier hat er für dich ein Joch gebastelt. Und mir wurde gesagt, und ich glaube das auch, dass damals, und ein Joch siehst du überall in Indien, das ist Alltag in Indien, überall, die ziehen Karren, stehen im Joch, immer miteinander, die gehen immer zu zweit, wie Jesus das auch sagte, seinen Jüngern. Aber die ziehen durch die Felder, durch den Acker, durch den harten Boden in Indien, und das ist oft hart und fett, der Boden, das heißt so eine Krust drauf. Du kriegst Regen ein paar Wochen und da gibt es Dürre. Und das wird hart, da ist so eine Krust, das muss durchbrochen werden. Und du kannst es mit eigenen Augen sehen, wie das eigentlich hier ist. Was Christus eigentlich meint. Und für diese Tiere wird richtig das Joch zurecht geschnitten. Es passt. Ich meine, mein Nacken ist anders als Stefans Nacken. Stefan hat so einen Nacken, fragt Laura, und ich habe so einen Nacken. Es passt ganz genau. so dass wenn ich mit Christus gehe, ist es für dich. Und Petrus sagt, könnt ihr euch erinnern, und was ist mit sein Joch? Was ist mit ihm, Jesus, und was ist mit ihm? Du sprichst jetzt zu mir und sagst mir, wo es lang geht für mich und was mit mir passieren wird. Und das passt ihm nicht, was Jesus ihm sagt. Und dann dreht er sich, und was ist mit ihm? Und was sagt Jesus? Mind your own business. Das geht dir nichts an. Ich habe ein Joch für dich, ganz persönlich. Und das passt, ob du es glaubst oder nicht, es passt und es ist ein wunderbarer Joch. Du kriegst keine Blasen, keine rote Stellen. Wenn du mit Jesus gehst in diesen Joch und lernst für ihn, und das ist praktisch, das ist nicht nur Theorie und Theologie, sondern das ist praktisch, Schritt für Schritt gehe ich im Joch mit Christus. Er setzt den Tempo. Als Bill zu mir kam und ein Stück ist er eigentlich mein Hirte. Er sagt zu mir, Peter, weißt du was? Wenn du so weiter wie ein Besessener hier durch die Stadt läufst und mir zeigst alles, was du kannst, alles, was du weißt, du ziehst mich hinterher, ich kann nicht mehr. Ich sage, dann packe ich meinen Koffer und fahre nach Hause. Ja. Und das hat wehgetan. Ich habe gedacht, hier wärst du vom Fleisch getrieben, Alter. Das ist eine Demonstration deiner Kraft. Pass dich Christus-Schritt an. Sanftmütig. Demütig. Barmherzig. Von großer Güte. Ein Mann, der seine Hoffnung hat in den Herrn, der im Joch mit ihm steht. Und das Joch ist nicht so schwer. Und soll ich sagen, warum das Joch nicht so schwer ist? Und es ist nie zu schwer? Ist es nie zu schwer? Wer behauptet, dass das Joch zu schwer ist, ist selber im Fleisch unterwegs. Oder er läuft Christus voraus und zerrt. Und es wird rot und das scheuert. Und man kriegt Blasen, die platzen und sie bluten. Und von Tag zu Tag wird es schwerer, weil wir sein Tempo nicht einhalten. Weil wir nicht den Vertrauen haben, dass er das Schwere trägt. Und wenn ich hinüberschaue in meinem Joch zu diesem Christus, dann sehe ich, wie an seine Stirn Schweiß durchdrungen mit Blut fließt. Und ich weiß, Herr, du trägst. Du bist das, der es mir leicht macht. Ich habe es locker. Ich habe es so einfach. Das Joch ist nicht zu schwer. Und Schritt für Schritt führt er mich weiter. Und dann habe ich in diesem Joch diese Nähe, die ich bei Gabi liebe. Einfach Gabi nah zu sein. Auch nur Schulter an Schulter. Die Wärme ihres Körpers bedeutet so viel für mich. Ich spüre an ihrer Wärme, wie nah sie mir ist. Es gibt keiner, der dir so nah sein kann. Helfi, wie Christus selbst, auch Harry. Es gibt keinen Freund, der uns näher ist als Christus selbst. Das lehrt die Bibel. Und diese Wärme in Joch mit Christus, dieser Schweiß auf sein Angesicht, durchdrungen mit Blut, sagen mir, wie sehr er mich liebt. Wie sehr, es kommt in mein Joch. Wir wollen, Junge, wir wollen zusammen gehen. Das war die Anfang der Botschaft, der frohen Botschaft. Was sagt er sein? Kommt, geht mit mir, folgt. Das ist letzten Endes diese, nehmt mein Joch auf euch, Jüngerschaft. Und wir werden nichts lernen als im Joch, wenn wir uns fügen, die Ordnung, die Autorität. Christus ist unser Haupt hier in der Gemeinde. Er ist unser Hirte. Und wenn wir uns fügen, lernen wir. Wenn wir uns nicht beugen und fügen, können wir nicht lernen. Wir mögen erlöst sein, sind aber keine Jünger. Jünger fügen sich die Ordnung Gottes und genießen diese Ordnung so sehr, dass David sagt, oh, deine Ordnung ist süßer als Honig. Das, im Joch ist das so schön. Weiß man Christus nahe. Man geht, weißt du, und du kriegst die Schritte, die hörst du. Habt ihr das so auf dem Boden, diese Stumpfen? Die Wärme seines Körpers, Zeichen seiner Liebe in sein Angesicht, wie er geschlagen wurde. Bis so unkenntlich, man konnte nicht einmal erkennen, dass er ein Mensch war. Dieser ist mit dir in dem Joch, der hat für dich gelitten. Wenn du so gelitten hast, warum sollte ich mich nicht fügen? Und dann bist du ihm so nah, verstehst du? Und das Schönste, wo gibt, ist das Herz, meine Frau zu hören. Ich bin in ein Joch mit dir. Und diesen Herzschritt, diese Liebe Gottes in der Nähe, die Wärme in der Gemeinschaft, das ist so kostbar. Ich mache mir keine Sorgen, weil wenn mein Herz klein und schwach ist, der ich im Joch bin, wenn ich sehe meine Unfähigkeit so zu lieben, wie er liebt, und ich sehe und höre sein Herz. Ich danke, Herr, das, was David für Salomon hatte. Sohn mein, gib Gott dein Herz. Dein Herz soll so werden wie Gott. Schenk das für meinen Sohnemann Salomo, dass er dich liebt von ganzer Seele und ganzem Verstand. Das ist der Trieb. Jetzt kommen wir nur ganz kurz, ich mache jetzt Schluss, zu dem, was hinten dran hängt. Weißt du, wenn du mit Jesus im Joch bist und die Gemeinschaft genießt, die Wärme, Tatsache, dass er trägt alle Lasten, die zu schwer sind. Das ist so einfach und so wunderbar ist im Joch. Hinten dran ist ein Flug. Nicht ein Fluch. Ein Flug. Und diesen Flug wird durch den Boden gezogen, oder? Der alte Ochse, Peter Will, sieht das nicht. Kriegt das gar nicht mit. Mein Blick sind da. Jesus und die Spur. Und dieser Flug, während ich mit ihm gehe, bohrt sich im Boden. Und die Bibel spricht vom Boden unserer Herzen, der Boden unserer Herzen. Auf Englisch heißt es the fallow ground. Das harte Boden, diese Oberfläche, wird durch diesen Flug durchbohrt. Und es bricht auf beim Flug. Es öffnet sich die Auswirkung der Sonne und des Regens, den Segen Gottes, Licht, Wärme, Hoffnung. Diese kalte, harte Boden meines Herzens wird, indem dass ich einfach mich ihm füge und mit ihm gehe, geht's von selber. Ich krieg's nicht mit. Er zerbricht mein hartes Herz. Er bringt Licht hinein. Er begießt sein Segen des Regens hinein. Und plötzlich, bin ich auf dem Rückweg mit meinem Jesus und bin in einer anderen Richtung und ich gucke. Da wächst ja schon was. Die Gemeinschaft bringt Frucht. Da schießen Kartoffeln raus. Es wird grün. Es bringt Frucht. Und ich denke, was hast du da getan? Gar nichts. Bist nur mit Jesus spazieren gegangen. Ich meine es ehrlich. Und Menschen, die sind in die Schüsse. Die Jahre in Indien waren schwer. Menschlich gesehen. Die waren einsam, menschlich gesehen. Gott hat uns einen Sohn geschenkt, das menschlich gesehen eine große Last ist. Aber wisst ihr, das ist nicht so. Das ist nicht so. Gabi und ich wissen, dass das die schönsten Jahre unseres Lebens waren. Wir haben es gar nicht mitgekriegt. Diese schweren Tage haben Spaß gemacht, es machte Freude und nichts würde ich lieber tun, als weiterziehen mit Jesus, egal wo er mich führt in seinen Joch. Und er geht immer geradeaus. Und von Tag zu Tag wird schöner. Und der Boden meines Herzens, ich hoffe, ihr wisst, was ich für ein harter Knochen bin. Ich hoffe, es wird weicher. Wo ist meine Hoffnung? Wo ist der Weg? Wie geht das? Indem, dass du mit Jesus gehst. Willst du das? Willst du diesen Bund schließen? Willst du ein junger Jesus sein? Oder willst du nur ein Erlöster sein? Ich für mich habe mich entschieden. Vor 35 Jahren, und ich habe es nie bereut. Ich bin ein jünger Jesus. Mag die Welt denken, was sie wollen. Ich stehe in ein Joch mit meinem Erlöser. Und es gibt nichts Kostbares. Ja.